Luzi.
Du musst mir jetzt aber sofort unbedingt Helme.
Luzi, das passt überhaupt nicht.
Das ist mir jetzt aber völlig egal. Ich bin so gut wie verzweifelt.
Warum bist du denn verzweifelt? Aber Luzi, es darf nicht so lange dauern. Ich muss nämlich nachher noch predigen.
Das kannst du ja dann auch. Aber du, ich bin so doll verzweifelt.
Warum denn das, Luzi?
Ich soll einen Wunschzettel schreiben oder malen. Schreiben kann ich ja noch nicht. Und meine Mama hat gesagt, das muss heute noch geschehen.
Ja, wieso? Du kannst dir doch irgendwas Schönes wünschen.
Ja, was denn? Ich habe zwar einen Wunsch, aber das darf ich nicht sagen.
Ja, also guck mal, ich mache dir mal ein paar Vorschläge. Wünsche doch mal ein Fahrrad.
Oh, das habe ich doch zum Geburtstag gekriegt, Mensch. Ja. Das brauche ich doch nicht.
Ach, du weißt, du hast doch so eine schöne Barbie-Puppe. Dazu gibt es ja, glaube ich, einen Mann.
Nee, du, diese stracken Puppen, das ist ja ganz... Nee, die will ich nicht haben.
Oh, Luzi, was fällt denn noch ein? Wünsche doch einen Kaufmannsladen.
Oh, Babykram, hatte ich schon vor 2 Jahren.
Oh, Luzi, ich weiß auch nicht, was mir da noch einfallen soll, was du dir wünschen kannst.
Ich wünsche mir was ich aber nicht sagen darf.
Du wünschst dir was du nicht sagen darfst? Na, du, sagst du mir das mal?
Aber nur ins Ohr.
Du wünschst dir, dass... Doch, ich muss das jetzt sagen. Du wünschst dir, dass Mama und Papa sich nicht so viel streiten.
Ja.
Ja, dann sag denn das doch.
Das traue ich mir nicht.
Warum traust du dir das nicht?
Dann sind sie vielleicht verärgert.
Ach so.
Und dann streiten sie vielleicht mit mir. Weißt du, die denken nämlich, ich krieg das nicht mit, weil ich noch klein bin, aber ich krieg das wohl mit, dass die sich manchmal so streiten und dann, wenn ich dazukomme, dann sind sie ganz freundlich.
So, sag mal, Luzi, also das wünschst du dir, gibt's noch einen Wunsch?
Nee, eigentlich nicht.
Na?
Was war das nochmal? Sag du's mir. Ach ja, ja klar, ich wünsche mir natürlich auch, dass Oma zu uns zu Weihnachten kommt. Aber da heißt es immer, wir haben keinen Platz, wir haben überhaupt keinen Platz. Dabei könnt sie bei mir im Zimmer wohnen und schlafen. Ich würde mich in die Ecke legen.
Ja, Luzi, warum wünschst du dir denn das gerade, dass Oma kommt?
Na, weil das schön ist, wenn Oma da ist.
Ach so, ja.
Ja, die erzählt immer so schön.
Also, Luzi, weißt du, was meine Meinung ist? Du bist ja ein ziemlich mutiges Mädchen,
ne? Das stimmt.
Ja, das stimmt. Und ich denke, du bist auch mutig genug, um jetzt nach Hause zu gehen und mit Mama und Papa zu reden und denen zu sagen, was du dir wirklich wünschst. Machst du das? Ja?
Naja, meinst du wirklich, ich kann das?
Du kannst das, Luzi, das glaube ich ganz bestimmt.
Na gut, dann probiere ich das mal.
Probier das mal, ja?
Danke für deine gute Hilfe. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so verzweifelt.
Okay, Luzi.
Bis nachher.
Tschüss. Ja, ob Luzi das schaffen wird, ob Luzi das schafft, den Mund aufzumachen und ihren Eltern zu sagen, was ihr wirklich wichtig ist. Und ich denke, wir sind ja auch so drauf, dass wir manchmal Wünsche haben und wir trauen uns, das nicht zu äußern. Aber auch wir sollten da mutig sein. Sag mal, neben uns steht ein Adventskranz.
Ja.
Auf den ersten Blick etwas Typisches. Tannengrün, 4 große Kerzen. Aber in seinem Kern verbirgt sich ein Geheimnis. Hinter dieses Geheimnis wollen wir im Laufe der Predigt kommen.
Was hat es denn mit dem Adventskranz eigentlich auf sich? Woher kommt denn dieser Brauch, in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit einen Kranz aufzustellen oder hinzuhängen und 4 Kerzen anzuzünden? Sicher gibt es in den meisten Wohnungen einen Adventskranz oder ein Adventsgesteck. Sicher verbreitet es etwas Vorweihnachtsstimmung. Aber ist da wirklich nicht mehr dahinter?
Dazu müssen wir in das frühe 19. Jahrhundert zurückgehen. Es war an den Tagen der Armut, der schlimmen Armut. Viele Menschen hatten nicht genug zu essen. Sie mussten 14 Stunden oder länger am Tag arbeiten. Auch Kinder mussten das. Und der Verdienst reichte nicht, um satt zu werden, sich zu kleiden, ein Dach über dem Kopf zu haben. Viele haben sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gearbeitet. Es gab viele Kinder, die im Elend lebten, Waisenkinder und ausgesetzte Kinder. Aber es gab in Hamburg den Pastor Wichern, der die Not der Kinder sah und für sie einen Zufluchtsort, ein Waisenhaus schuf. Dort hatten sie ein Dach über dem Kopf, ein Bett, etwas zu essen. In ihrem Alltag gab es aber nur das Allernotwendigste zum Überleben. Aber dort hatten sie einen sicheren Ort und dort lernten sie auch lesen und schreiben. Richtig gutes Essen gab es nur zu Weihnachten. Und da gab es auch ein Geschenk, eine neue Hose, einen neuen Rock oder einen warmen Pullover, vielleicht auch ein kleines Spielzeug. Auf dieses Fest freuten sich die Kinder riesig. Sie konnten es kaum abwarten. Sie fragten den Pastor immer wieder, wann ist Weihnachten?
Auch heute gibt es Kinderarmut. Davon wird in den Medien immer wieder berichtet. Dennoch ist diese Armut ganz anders. Wenn bei uns Kinder nichts zu essen bekommen, dann liegt es weniger an fehlenden Mitteln, sondern eher daran, dass die Eltern das Geld für eigene Bedürfnisse oder Süchte ausgeben.
Ja, das gibt es. Aber diese Kinderarmut bei uns in Deutschland ist wirklich nicht zu vergleichen mit der Armut zu Zeiten des Pastor Wichern. Bei uns geht es oft um emotionale Armut. Bei Luzi haben wir gemerkt, materiell hatte sie Überfluss. Emotional war sie arm dran. Jedoch gibt es Kinderarmut wie zu Pastor Wichers Zeiten auch in vielen Ländern Asiens und Afrikas. Aber zurück zum Adventskranz. Pastor Wichern merkte, wie sehr sich die Kinder auf Weihnachten freuten und er hatte eine Idee. Er fand ein Wagenrad, befestigte viele Kerzen, vier große für die Sonntage vor Weihnachten und 20 oder mehr kleine für jeden Wochentag. Und an jedem Morgen wurde eine Kerze angezündet. Es war für die Kinder eine spannende, erwartungsvolle Zeit.
Und diese Idee wurde aufgenommen und zur Adventszeit ein Kranz hingestellt oder aufgehängt. Und an jedem Sonntag, es blieben meistens nur die vier Kerzen, die großen, übrig, und an jedem Sonntag eine Kerze angezündet. Das ist zu einem Brauch geworden. Die meisten kennen aber nicht den Hintergrund des Adventskranzes.
Aber die Waisenkinder verbanden mit Weihnachten satt werden und ein Geschenk. Und dann dachten sie vielleicht, zu Weihnachten, da wurde doch Jesus geboren. Und ihm verdanken wir die gute Mahlzeit und das Geschenk. Schön wäre es, wenn dieser Gedanke auch heute da wäre, wem wir Weihnachten zu verdanken haben.
Helmut, du sagtest aber doch, in diesem Kranz da auf dem Tisch verbirgt sich ein Geheimnis. Das macht mich neugierig. Dieses Geheimnis müssen wir unbedingt lüften und entdecken.
Ja, das wollen wir. Wir haben erzählt, welche Wünsche, welche Erwartungen die Kinder in Pastor Wicherns Waisenhaus hatten. Und wir haben erlebt, welche Wünsche, welche Erwartungen Luzi hat. Aber die Bibel berichtet auch von Menschen, die vor Jesu Geburt Erwartungen hatten, die ein Leben lang auf den erwarteten Löser hofften. Lies doch mal Lukas 2, die Verse 25 bis 31.
Die Begegnung mit Simeon. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm, und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel.
Der alte Simeon wusste nicht nur, dass Gott seinem Volk einen Retter, einen Erlöser versprochen hat. Er begegnete ihm ganz persönlich, war ihm ganz nahe, hielt ihn in den Armen. Und der Heilige Geist sagte ihm: Simeon, du wirst es erleben. Lange hat er darauf gewartet. Sein Warten, seine Geduld wurden belohnt. Er durfte es erleben. Er durfte den Erlöser in seinen Armen halten. Nun war er glücklich und lebenssatt. Simeon erfuhr, der versprochene Retter ist da. Ja, Simeons Erwartungen wurden übertroffen. Gott sandte seinen Sohn nicht nur dem Volk Israel, sondern allen Völker der Welt.
Simeon wartete auf den Retter. Und wir wissen um Jesus Christus, sein Leben, seinen Auftrag. Wovor müssen wir gerettet werden?
Von Wunden, die uns vor langer Zeit zugefügt wurden und die nicht heilen wollen.
Vor Undankbarkeit angesichts eines Lebens in materieller Fülle.
Vor Unfrieden zwischen den Völkern.
Vor Neid. Dem Gedanken, ich bin zu kurz gekommen.
Vor Unversöhnlichkeit, unserer Unfähigkeit, um Verzeihung zu bitten oder dem Unwillen zu vergeben.
Vor unserer Selbstüberschätzung, wir brauchen Gott nicht, wir kommen ohne ihn klar.
Vor unseren Zukunftsängsten, angesichts einer unsicheren, bedrohlichen Weltlage.
Und diese Liste könnten wir noch endlos fortsetzen. Nehmt auch ihr euch einen Moment Zeit und ergänzt diese Liste im Stillen. Gott hat uns Menschen versprochen, dass wir uns nicht selbst retten müssen, dass er für Rettung sorgen wird. Wie geht das? Das wollen wir uns vor Augen führen. Das soll uns der Adventskranz verdeutlichen.
Ja, Ruth geht jetzt zum Adventskranz und sie macht sich daran, alles Überflüssige zu entfernen. Gehen wir doch einmal in Gedanken in die Geschäfte, in denen es nur so vor Weihnachtsdingen wimmelt. Da stehen tausende Weihnachtsmänner. Und wie sind sie? Sie sind hohl. Da steckt nichts dahinter. Und weg muss alles, was uns daran hindert, was den Blick auf Weihnachten verstellt. Weg mit Weihnachten als Geschäftsidee. Weg mit dem, was nicht auf den Retter hinweist. Ruth hat all das in den Mülleimer getan. So, und dann sind noch ein Band, das umwickelt den Kern. Naja, da hat man sich viel Mühe gemacht, viel Aufwand gemacht, damit man nicht erkennt, was in diesem Kern da drin steckt. Wir müssen noch ein bisschen geduldig sein, bis der Kern des Adventskranzes sichtbar wird.
Simeon hat auch lange Geduld.
Ja, weg mit Traditionen, die nichtssagend sind, aber hin zum Kern, hin zum Rettungsring, hin zum Kind in der Krippe, hin zum Retter am Kreuz, hin zum Auferstandenen. Ja, wir dürfen Hoffnung haben. Könnt ihr schon ein bisschen erahnen, was der Kern des Adventskranzes ist? Ich denke, uns geht das auch manchmal so. Wir sind zu Weihnachten in vielem abgelenkt, mit vielem beschäftigt. Und manchmal fällt es uns auch schwer, bei aller Weihnachts- und Adventsstimmung zu dem Kern zu kommen. Leider kann ich Ruth nicht helfen. Sie muss alleine zum Kern kommen. Ich denke, und so ist es auch mit uns. Ein jeder von uns muss alleine zum Kern der Weihnachtsbotschaft kommen. Wir können das nicht für andere tun. Vielleicht können wir ihnen helfen. Ja, komm mal wieder zu mir, Ruth. Du hast genug geschafft. Oh, das Licht hat sie aber nicht in den Papierkorb geworfen. Ja, ich denke, das Licht soll weiter leuchten.
Um Weihnachten zu erleben, brauchen wir weder Tannenzweige noch Deko. Aber der Kern ist wichtig. Auf ihn kommt es an. Der Adventskranz ist dann in Ordnung, wenn wir um den Kern wissen. Darum wissen, dass es beim Adventskranz und Weihnachten um unsere Rettung geht. Gott hat in Jesus Christus den Rettungsring geschaffen. Ihn gilt es zu ergreifen. Und wenn wir darum wissen, wenn wir ihn ergriffen haben, wenn wir Gerettete sind, ist es unsere Aufgabe, den Rettungsring auszuwerfen, von Jesus zu erzählen, seine Liebe weiterzugeben, damit auch andere diesen Rettungsring ergreifen können. Aber der Rettungsring, der braucht auch noch eine Leine. Ohne diese Leine würde der Rettungsring mit dem Ertrinkenden forttreiben. Unser Zeugnis also, wenn wir weitersagen, was Jesus uns bedeutet, dann ist das die Leine.
Wenn du dich im Sog deiner Probleme bedroht fühlst, wenn du merkst, du kannst dich nicht alleine retten, dann ergreife den ausgeworfenen Rettungsring. Vertraue dein Leben neu oder wieder Jesus Christus an.
In unserem Bibeltext geht es aber noch weiter. Da war noch eine alte Frau im Tempel. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Von ihr heißt es, sie war 84 Jahre alt und sie war immer im Tempel und sie betete. Auch Hanna sah das Kind. Sie lobte Gott und erzählte weiter, dass sie dem versprochenen Erlöser begegnet war. Hanna hat Zeugnis gegeben und so den Rettungsring geworfen.
Und was können wir, die wir alt sind, von Simeon und Hanna lernen? Dranbleiben, Gottes Stimme hören, vertrauen, die Hoffnung nicht aufgeben, beständig beten, den Zusagen Gottes glauben.
Wir Alten merken, wir können nicht mehr so aktiv sein wie früher. Gerne würden wir uns in der Gemeinde einsetzen. Gerne würden wir zupacken, wenn Hilfe in der Gemeinde benötigt wird. Aber wir müssen uns eingestehen, wir müssen zurückstecken. Tische und Stühle können wir nicht mehr umstellen. Beim Fensterputzen tut uns der Rücken weh. Gerne würden wir Einsame zum Mittagessen einladen, aber wir schaffen es nicht mehr. Und mit dem Gedächtnis ist es auch nicht mehr wie früher. Da suchen wir nach einem Wort, nach einem Namen. Auch mit voller Stimme können wir nicht mehr mitsingen. Die Stimme ist zu schwach und verbraucht.
Ja, wir Alten vergessen so manches, aber einst ist uns in Hirn und Herz eingeschrieben. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Er ist für uns da. Er lässt uns nicht im Stich. Auf ihn können wir uns verlassen.
Ja, Gott ist meine Rettung. Ihm will ich vertrauen und niemals verzagen.
Aber immer wieder kommen dann doch Gedanken hervor, wie Gott uns geführt hat und bewahrt hat. Und dennoch denken wir manchmal, wir sind nutzlos. Wozu taugen wir noch?
Gewiss sind wir nicht nutzlos. Wir werden gebraucht. Ich denke, in gewisser Weise sind wir wichtig. Sind wir Stützen der Gemeinde. Damit die Gemeinde lebt, lebendig bleibt, braucht sie das Gebet, das Getragenwerden in der Fürbitte. Simeon und Hanna, die beiden Hochbetagten, können uns da ein Vorbild sein.
Wie ein Vorbild. Wir wissen doch, dass der versprochene Retter Jesus in die Welt gekommen ist und seinen Auftrag auch erfüllt hat. Auf ihn brauchen wir doch nicht zu warten, er ist doch da.
Ja, er ist da. Er ist der Rettungsring, den Gott für uns ausgeworfen hat. Aber so ein Rettungsring, der muss auch ergriffen werden. Und wir wünschen, und das wünschen wir Alten uns doch von Herzen, wenn wir an unsere Enkelkinder und die Kinder in der Gemeinde denken. Wir wünschen uns, dass sie Jesus kennenlernen und sich entscheiden, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen.
Der Wunsch ist verständlich und gut, aber wie können wir dazu beitragen, dass unsere Enkelkinder und die Gemeindekinder den Rettungsring ergreifen, eine Beziehung zu Jesus bekommen?
Diesen Wunsch können wir in eine segnende Fürbitte, in eine Gebetspatenschaft umwandeln. Du kannst Gott bitten, dass er dir ein Kind, einen Jugendlichen aus der Gemeinde ans Herz legt, den du in der Fürbitte begleitest.
Das wird ziemlich peinlich, wenn man jetzt die Kinder und Jugendlichen nach vorne holen würde, damit wir Alten uns ein Gebetspatenkind aussuchen können.
Ja, das wäre peinlich und das sollen wir auch und wollen wir auch nicht tun. Aber wir Alten können in der Stille Gott bitten, Gott, zeige mir ein Kind, einen Jugendlichen aus der Gemeinde, den ich als Fürbitter begleiten kann. Und wenn du heute Gottes Stimme gehört hast, wenn du gemerkt hast, das ist deine tragende Aufgabe in der Gemeinde, dann halte inne und lass dir von Gott zeigen, für wen du eine Gebetspatenschaft übernehmen darfst. Und dieser Mensch braucht es gar nicht zu wissen. Aber ich bin sicher, dass auf der Fürbitte Segen liegen wird.
Darum geht es, dass der Erlöser in unserem Herzen geboren wird und dort wohnt, dass sein Licht in dieser Welt scheint, dass der Rettungsring ergriffen wird.
Ich sollte jetzt den Rettungsring und das Licht hochhalten, aber ich denke, wir lassen das da so. Das sehen alle.
Wir sehen auf das Licht und den Rettungsring und wissen. Die Jahreslosung für 2026 ist, er macht alles neu. Und dafür braucht man den Rettungsring. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit, Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon, ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn.
Amen.